Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees und an diesem Dienstag sind bekannt gegeben worden die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung. In der Belletristik, die den Büchermarkt auf herausgehobene Weise interessiert, sind die Nominierten Verena Güntner mit Power, Leif Rand mit Allegro Pastel, Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder und Lutz Seiler mit Stern 111. Und wir bleiben im Himmel, denn die Überraschung ist Maren Kames mit ihrem Langgedicht Luna Luna. Der Preis wird verliehen am 12. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Und wir gehen einige Jahrzehnte zurück. Wir gehen zu Stefan Zweig. Nun ist es ja nicht so, dass es keine Erkenntnisse über Stefan Zweigs politische Position gibt. Seit 10 Jahren erlebt der Autor eine erstaunliche Renaissance. Sein Weltbild aber wird immer wieder verkürzt dargestellt. Das sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Resch, der nun herausgegeben hat, Worte haben keine Macht mehr. Essays zu Politik und Zeitgeschehen 1916 bis 1941 von Stefan Zweig. Angela Gutzeit hat das Buch gelesen.
Stefan Zweig war ein unpolitischer Autor, ein Eskapist, ein Träumer. So zumindest will es die Rezeptionsgeschichte bis heute. Aber stimmt das? Allein schon die bislang bekannten, aber wenig beachteten Essays und Reden Stefan Zweigs zeigen den Autor in einem anderen Licht. Von etwa 1914, dem Beginn des Ersten Weltkrieges, bis zu seinem Freitod im Jahre 1941 war Zweig als öffentliche Stimme präsent, egal wo er war. In Österreich, der Schweiz, später von seinen Exilländern England, den USA, Argentinien, Paraguay und Brasilien aus. Unermüdlich mischte er sich ein, nahm Stellung zu den gewaltigen Umbrüchen seiner Zeit, hielt Reden, korrespondierte mit Intellektuellen in Europa. Der jetzt von Stefan Resch herausgegebene Essayband »Worte haben keine Macht mehr« mit überwiegend unbekannten politischen Texten Zweigs ist eine wichtige Ergänzung zu dem von Knut Beck im Jahre 1983 im Rahmen der S. Fischer Werkausgabe edierten Band »Stefan Zweig – Die schlaflose Welt«. Dieses Buch enthielt die bis dahin verfügbaren Aufsätze und Vorträge Zweigs aus den Jahren 1909 bis 1941. Woran liegt es also, dass sich das Bild des unpolitischen oder sogar politisch wirren Autors Stefan Zweig über Jahrzehnte so verfestigte, dass auch die Forschung seinen Essays zum politischen Zeitgeschehen wenig Beachtung schenkte? Vielleicht an Texten wie beispielsweise »An die Freunde im Fremdland«, nachzulesen in dem erwähnten Band »Die schlaflose Welt« von 1983. In diesem Aufsatz von 1914 distanzierte sich der belesene Frankreich-Kenner Stefan Zweig von seinen französischen Freunden. Er glaubte, seinem kriegsführenden Heimatland Österreich-Ungarn und Deutschland Loyalität schuldig zu sein.
»Ich bin nur dann ganz wahr, wenn ich euch Einzelne verleugne. Der geringste plattdeutsche Bauer, der kaum ein Wort meiner Sprache versteht und sicherlich kein Wort meines Herzens, steht mir näher in diesen Stunden als ihr, meine Lieben, denen ich so oft mich hingab mit meiner innersten Empfindung, immer von Verständnis umfangen, immer von Vertrauen umfasst. Die letzte Faser deutscher Erde in Ostpreußen ist mir wichtiger als eure Städte, deren Schönheit und vielfältiger Reiz jeden Nerv meines Wesens zum Klingen brachten.«
Stefan Resch erwähnt in seinem einleitenden Essay diese frühe Verirrung Zweigs, die viele Künstler und Intellektuelle zu Kriegsbeginn 1914 befallen hatte. Der neu aufgenommene Text »An meine französischen Brüder« von 1917 zeigt nun den Beginn der allmählichen Wandlung des kriegsbegeisterten Autors zum Pazifisten.
»Wie viele von uns wurden in die Dunkelheit geworfen? Wie viele wurden in denselben Maschen des Netzes gefangen, das unsere Freiheit einschließt? Aber jetzt, da ich bei euch bin und frei sprechen kann, betrachte ich es als meine Pflicht, euch ein Wort der brüderlichen Dankbarkeit und Bewunderung zu sagen.«
Zeilen voller Pathos, geschrieben im Geist der Wiedergutmachung. Der französische Schriftstellerfreund Romain Rolland hatte Zweig zuvor vorwurfsvoll geschrieben, »Ich verleugne keinen meiner Freunde.« Stefan Resch hat nun die verdienstvolle Aufgabe übernommen, die politischen Äußerungen Zweigs in einen nachvollziehbaren Kontext zu stellen. Damit wird so manch eine schwer verständliche Haltung Zweigs zumindest transparenter. Ein gutes Beispiel dafür ist ein viel zitiertes Interview aus dem Jahre 1935, das geeignet ist, den jüdischen Autor und sein antifaschistisches Engagement 2 Jahre nach Hitlers Machtübernahme ins Zwielicht zu rücken. Stefan Zweig stellte sich in den Räumen seines New Yorker Verlages, der Viking Press, den Journalisten. Zur Verwunderung der Zeitungsleute weigerte sich Zweig beharrlich, öffentlich gegen das Nazi-Regime Stellung zu beziehen. Wörtlich sagte er, wie bei Resch nachzulesen:
Ich würde niemals gegen Deutschland sprechen. Ich würde niemals gegen ein Land sprechen. Ich mache keine Unterschiede.
Für den Zeitgenossen Hermann Broch war Zweigs Zurückhaltung unverständlich. Er verweigere, so der österreichische Schriftstellerkollege, den notwendigen aktiven Widerstand. Im vorliegenden Essayband wird Zweigs Zurückhaltung nun verständlicher. Wie Äußerungen des Autors belegen, trieb ihn die Angst um, mit öffentlichen Äußerungen gegen das Naziregime den Hunderttausenden in Deutschland verbliebenen Juden zu schaden. Resch hat in seinem Buch die Essays und Reden chronologisch angeordnet. Soweit die Texte von Zweig in Englisch oder Französisch geschrieben oder gesprochen wurden, sind sie in der Originalsprache abgedruckt. Im hinteren Teil der Publikation kann man die deutsche Übersetzung lesen. Diese sorgfältige Edition ergibt in der Summe das Bild eines Autors, der sich vom Kriegsbefürworter nach und nach zum engagierten Europäer entwickelte. Frieden und Internationalismus wurden für Zweig im Sinne von Völkerverständigung und Völkerfreundschaft zum obersten Gebot. Seine Schriften belegen eine Fülle von Aktivitäten, die diese Wandlung bestätigen. Zweig war 1918 in Bern Gast beim Internationalen Frauenkongress zur Völkerverständigung. Er gab eine Klassikerreihe in Originalsprachen heraus, die Bibliotheca Mundi, als Beitrag zur Völkerversöhnung. Er arbeitete mit Romain Rolland zusammen, wie auch mit Henri Babus und dessen Gruppe Clarté, ein intellektuellen Forum zur europäischen Verständigung. Er reiste nach Russland, verteidigte das sowjetische Experiment, um einer erneuten Kriegstreiberei gegen Russland entgegenzutreten. Im Aufsatz »Beim Donner der Geschütze« von 1932, veröffentlicht in der Zeitschrift »Internationale Literatur«, schrieb er:
»Gerade weil eine verbrecherische Gruppe sich aus ihrer privaten Bedrängnis in einen allgemeinen Krieg flüchten will, darf Russland ihr jetzt nicht als Ventil dienen. Darum vor allem keinen Vorwand geben. Lieber ihre ungeschickten und nervösen Provokationen dulden und nicht Öl auf das Rad gießen, das sie in Schwung bringen wolle.«
Stefan Zweig war ein aufrechter Kriegsgegner und Antifaschist, aber auch ein Zauderer, der immer wieder Zurückhaltung anmahnte. Auch wusste sich der Schriftsteller nicht immer zwischen den politischen Fronten von Kommunisten und Sozialisten zu positionieren. In den 20er Jahren wuchs die Gegnerschaft zwischen diesen Parteien bis zur völligen Verhärtung. Früh allerdings erkannte Zweig, dass nur noch ein Bündnis aller antifaschistischen Kräfte im Deutschen Reich die Hitler-Diktatur und damit die Katastrophe eines erneuten Krieges verhindern könnte. Alles, was Stefan Zweig tat, sprach oder schrieb, war begleitet von der Frage nach dem Selbstverständnis des Intellektuellen, nach seiner eigenen Rolle als Schriftsteller. Das trieb ihn um. Er schwankte zwischen elitärer Abseitshaltung und kämpferischem Widerstandsgeist. Sein Idealbild des Schriftstellers war das einer moralischen Autorität, wie er einmal an Romain Rolland schrieb. Dabei wuchsen seine Zweifel wie seine Verzweiflung stetig. Hitlers Eroberungsfeldzüge und die zunehmend aussichtslose Lage der europäischen Juden raubten dem Schriftsteller im sicheren brasilianischen Exil die letzte Hoffnung. In einer Skizze für ein Interview mit der Zeitung Journal de Brasil 1941 heißt es:
»Ich empfinde oft eine heimliche Schande, diese äußere Ruhe und Schönheit genießen zu können, während Millionen meiner Brüder in Europa und im heroischen England leiden. Aber selbst in diesen Momenten vergisst mein Herz nicht seine Dankbarkeit gegenüber diesem Land.«
Kurze Zeit später nahmen sich Stefan Zweig und seine zweite Frau Lotte das Leben. Stefan Resch hat dem großen Schriftsteller und Verantwortungsethiker mit seiner differenzierten Betrachtung einen guten Dienst erwiesen. Die Dokumente zeigen, Stefan Zweig ist als politische Stimme seiner Zeit unbedingt ernst zu nehmen.
Angela Gutzeit über Stefan Zweig. Worte haben keine Macht mehr. Essays zu Politik und Zeitgeschehen 1916 bis 1941, herausgegeben von Stefan Resch, erschienen im Sonderzahlverlag Wien. 272 Seiten, 28 Euro. Und wir kommen zu Eva Sichelschmidt, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Sie arbeitete nach ihrer Schulzeit als Kostümbildnerin, eröffnete später ein Atelier für Damenmode und betreibt nun seit mehr als 20 Jahren in Berlin-Mitte ein bestens sortiertes Geschäft für Whisky und Zigarren. 2017 veröffentlichte Sichelschmidt ihren Debütroman »Die Ruhe weg«. Darin thematisierte sie die Lebenskrise einer Endvierzigerin im Prenzlauer Bergmilieu. Nun ist gerade erschienen »Bis wieder einer weint« im Rowald Verlag. Der autobiografisch gefärbte Roman erzählt die Familiengeschichte. Der autobiografisch gefärbte Roman erzählt eine Familiengeschichte von der Adenauerzeit bis in die späten 1980er Jahre. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Am Anfang von Eva Sichelschmidts Roman steht eine Erinnerung der unwahrscheinlichen Art. Kann sich ein Mensch bewusst an ein Ereignis erinnern, das sich zutrug, als er 10 Monate alt war? Exakt so alt nämlich ist die weibliche Hauptfigur des Romans, als Inga, ihre Mutter, an Leukämie stirbt. Die Familie hat sich bei den Großeltern versammelt und die Erzählerin rekonstruiert Jahre später Familienszenen anhand von Fotografien, die sich in Alben und lose in Schubladen herumliegend angesammelt haben. Inga, die Mutter, auf einem Reiterhof, links und rechts ein Pferd am Halfter führend. Und Wilhelm, der Vater, im eleganten Karo-Sakko am Lenkrad seines Cabrios. Bilder aus einer Aufbruchszeit, der Wirtschaftswunderzeit der Bundesrepublik, die Eva Sichelschmidt in ihrem opulenten, knapp 500 Seiten starken Roman ausgiebig und hin und wieder auch bis zum Überdruss inszeniert. Sichelschmidt zieht alle Register, um das Ambiente, die Atmosphäre, das Klima der Adenauerzeit heraufzubeschwören. In den späten 1950er Jahren lernen sich die 17-jährige Inga und der um 12 Jahre ältere Wilhelm kennen. Der Altersunterschied markiert eine entscheidende Grenze. Während Inga, geboren 1941, in Geist und Bewusstsein ein Nachkriegskind ist, offen und persönlich unbelastet, ist Wilhelm als junger Flakhelfer unmittelbar vor Kriegsende in britische Gefangenschaft geraten und dort beinahe verhungert, bevor es ihm in einem Akt der Verzweiflung gelang, zu fliehen. Dieses Trauma wird ihn begleiten. Doch nicht nur in ihrem Erfahrungshintergrund sind Inga und Wilhelm ein ungleiches Paar.
Letzten Sommer hat sie den 1. Platz bei der Wahl der Miss schönsten Beine belegt und als Preis 8 Paar Feinstrumpfhosen der Marke Triumph nahtlos mit nach Hause genommen. Doch nicht nur ihr Liebreiz, neuerdings Scham genannt, ist es, was Wilhelm begeistert. Ihr Vater hat studiert, sie stammt aus einem Arzthaushalt, in dem man klassische Musik hört und nicht den Wetterbericht. Sie sind füreinander mehr als nur eine gute Partie. Sie hat den Stil und er das Geld.
Aus Passagen wie diesen lässt sich das gesamte Programm, das Eva Sichelschmidts Roman zugrunde liegt, herauslesen. Die Autorin pflegt ein flottes, der Epoche abgelauschtes Alltagsidiom, in das die Eigenheiten der Zeit geradezu manieristisch integriert werden. »Bis wieder einer weint« ist darüber hinaus ein akribisch zusammengestellter Warenkatalog von den 1950er bis in die 1980er Jahre hinein. Kein markanter Artikel aus der Konsumwelt aus diesen Jahrzehnten dürfte in Sichelschmidts Roman unerwähnt geblieben sein. Kein Schokoriegel, keine Eissorte, keine Fernsehserie und keine Modeerscheinung. Dieses Verfahren, das eigentlich Anschaulichkeit herstellen möchte, ist die größte Schwäche des Romans, denn vor allem im ersten Teil des Buchs drohen die Figuren hinter Sichelschmidts breit aufgefächerten Katalog der Zeitgeschichte als Charaktere zu verschwinden. Ganz davon abgesehen, dass das Prinzip der listenhaften Abarbeitung von Alltagskultur nicht eben neu ist. Der Eindruck der Starrheit ist aber auch das Resultat einer Aporie, in der Sichelschmidts Roman gefangen ist. Es geht nun einmal auch darum, die festgefügten gesellschaftlichen Strukturen der bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderzeit sichtbar zu machen. Anders gesagt, gerade zu Beginn ist Sichelschmidts Personal exakt so simpel und eindimensional als bloße Rollenträger gezeichnet, dass man wahrscheinlich von purem Realismus sprechen muss. »Bis wieder einer weint« hat 2 Erzählebenen. Zum einen rekonstruiert eine auktoriale Erzählstimme die Verbindung zwischen Inga und Wilhelm bis zu Ingas Tod im Juni 1971. Geografisch ist der Roman am Rande des Ruhrgebiets angesiedelt. Inga ist die Tochter eines Augenarztes, der in dem fiktiven Dorf Schwelte, das als Idylle gezeichnet ist, praktiziert. Wilhelm hingegen führt gemeinsam mit seinem Bruder Karl die familieneigene Maschinenfabrik und lebt mit seiner herrischen, bösartigen Mutter in einer auf Kante getrimmten Villa oberhalb der Ruhr, in die später auch Inga einziehen wird. Hier herrscht der moralische Puritanismus der evangelischen Freikirche. Irgendwann wird Wilhelm sich, das ist Teil seiner Tragödie, fernab von allem und allen ein hofgutartiges Anwesen errichten lassen, Reitstall und Tennisplätze inklusive. Die zweite Erzählebene ist die der jungen Halbwaise, von ihren Großeltern Suse genannt. Ob das ein Kosename oder eine Abkürzung ist, bleibt offen. Sie bleibt nach dem Tod der Mutter bei Ingas Eltern, während der Vater die 6 Jahre ältere Schwester Asta zu sich nimmt. Das Mädchen wächst, liebevoll behütet, aber streng erzogen auf. Der Titel des Romans ist ein Zitat, mit dem die Großmutter allzu ausgelassene Kinderspiele zu beenden pflegte.
Meine Großmutter mochte es nicht, wenn wir albern waren und laut lachten. Giggeln nannte sie das. Übermut tut selten gut, bis wieder einer weint.
Es ist also der große, klassische Bogen vom Thomas Mannschen Aufstieg und Fall einer Familie über Jahrzehnte hinweg, den Eva Sichel-Schmidt zu schlagen versucht. Das ist ambitioniert und nur streckenweise geglückt. In den perspektivisch wechselnden Kapiteln baut Sichel-Schmidt 2 Tragödien auf, die im Lauf der Zeit kulminieren und sich wechselseitig überlagern. Die Großeltern haben es nicht über sich gebracht, der Enkelin zu erzählen, dass der Vater sie nach ihrer Einschulung zu sich nehmen wird. Ab diesem Zeitpunkt wird das Leben für das Mädchen zu einer Kette von Demütigungen. In der Schule kommt sie nicht mit, wird gehänselt und zur Außenseiterin. Sie steht fremd in der Welt und sehnt sich nach Konstanten. Jede noch so kleine Veränderung macht sie nervös. Wilhelm, den Vater wiederum, kümmert das wenig, denn die gesellschaftlichen Konventionen haben ihn in mehrfacher Hinsicht zum Lügner gemacht. Seine Homosexualität musste er verstecken, seine Selbstverwirklichung opfern zugunsten des Narrativs von Wohlstand, Aufbau, Fortschritt und Familienglück. Im zweiten Teil ist »Bis wieder einer weint« dann tatsächlich eine spannende und mitreißende Lektüre, weil dort die sorgsam aufgebaute und auch überinstrumentierte Kulisse auf Lebenslügen und enttäuschte Sehnsüchte prallt und in sich zusammenstürzt.
War der Vater daheim, liefen die Abende immer nach dem gleichen Muster ab. Nach ein paar Bieren und den dazugehörigen Schnäpsen stand er vom Sofa auf und ging grußlos ins Bett, ganz gleich, ob noch Gäste im Haus waren. Aber mitten in der Nacht, wenn endlich alles still war und auch die Töchter schliefen, stand er wieder auf, holte die Flasche Dimpel aus der Bar und legte eine Platte auf. Es war nicht die Musik, es war das Weinen, das mich weckte, unzählige Male.
Wie Eva Sichel-Schmidt am Ende des Romans Tabula Rasa macht, ist bemerkenswert und auch von großer literarischer Kraft. Der Niedergang eines Mannes aus der Flakhelfer-Generation, der in Psychosen, Depressionen, Alkoholismus, Wutausbrüchen und Selbstmitleid endet, geht einher mit dem Bankrott des Familienbetriebs. Man hat beim Lesen von »Bis wieder einer weint« nicht selten die Bilder von Regina Schillings bahnbrechender Dokumentation »Kuhlenkamps Schuhe« aus dem Jahr 2018 vor dem inneren Auge. Dieser Mann, dieser Wilhelm, ist in seinen traumatischen Erfahrungen und in seinen Existenzniederlagen durch nichts mehr zu trösten. Hoffnung gibt es nur noch für die beiden Töchter. Wie ihre Schwester zuvor ergreift die Protagonistin, sobald sie volljährig ist, die einzige Chance, die sie hat. Sie macht sich aus dem Staub. Dass die Biografie der Ich-Erzählerin Überschneidungen mit der der Autorin aufweist, ist für den Roman nur von sekundärer Bedeutung. »Bis wieder einer weint« ist ein streckenweise merkwürdiges, nicht immer gelungenes, am Ende aber radikal zupackendes Buch.
Christoph Schröder über Eva Sichel-Schmidt, »Bis wieder einer weint«, Rowohlt Verlag Hamburg, 480 Seiten, 22 Euro. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Deutschlandfunkprogramm weiter mit Forschung aktuell. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.